Herzlich willkommen zu 1820, dem Live-Journal am Abend im Kontrafunk. Die Europapartei ESN, zu der auch die AfD gehört, könnte möglicherweise verboten werden. Die EU-Aufsichtsbehörde in Brüssel hat dafür Belege gesammelt und ein entsprechendes Verfahren angestoßen. Worum geht es denn in den Vorwürfen? Darüber spreche ich gleich zu Beginn der Sendung mit Markus Buchheit. Er ist EU-Abgeordneter der AfD in Brüssel. Und Dänemarks Statistikbehörde hat kürzlich Zahlen zur Ausländerkriminalität veröffentlicht, die über die schlimmsten Erwartungen hinausgehen. Wie wird nun die neue dänische Regierung mit dem Thema umgehen? Das wird Dozent Sören Lind Jensen für uns einordnen. Und natürlich werfen wir heute einen Blick in den Nahen Osten. Dort haben sich Israel und der Iran erstmals seit April wieder angegriffen. Warum ist die Lage wieder eskaliert? Dazu wird uns unser Korrespondent Pierre Heumann mehr sagen. Im Kommentar wird sich dann Kontrafunker Frank Wahrlich mit der jüngsten künstlichen Empörung über einen Satz von Björn Höcke und den Hintergründen beschäftigen. Am Mikrofon begrüßt Sie heute am Montagabend Silke Bunners und ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Sie hören 1820, das Live-Journal am Abend im Kontrafunk. Die EU-Aufsichtsbehörde für europäische politische Parteien hat ein Verbotsverfahren gegen die Europapartei ESN angestoßen, zu der auch die AfD gehört. ESN, das steht für Europa der souveränen Nationen, und die Aufsichtsbehörde hat nun auf fast 300 Seiten Belege gesammelt, warum die rechte ESN ihrer Meinung nach die Grundwerte der EU nicht einhält und deshalb ihren Status als europäische politische Partei verlieren soll. Das Ganze ging als Schreiben an den EU-Rat, die EU-Kommission und das Europäische Parlament und wird nun geprüft. Darüber spreche ich jetzt mit Markus Buchheit. Er ist seit 2019 AfD-Abgeordneter im Europäischen Parlament. Guten Abend, Herr Buchheit.
Guten Abend, Frau Bunners.
Die Vorwürfe sind ja nun recht phrasenhaft umschrieben. Da geht es um die Nicht-Einhaltung der Grundwerte. Klären Sie uns doch bitte mal auf, worum geht's da konkret? Was wirft man der ESN vor?
Naja, wenn ich eine Partei gründe in Brüssel, also im Europäischen Parlament, wir haben ja verschiedene Institutionen, in denen sich Parteien im engeren Sinne gruppieren, also die AfD beispielsweise in Deutschland, aber auch, stellen Sie vor, die FPÖ in Österreich und so weiter, also die kommen jetzt zusammen, dann gründen die eine Partei oder noch zusätzlich eine Stiftung mit dazu, das ist standardmäßig bei uns auch der Fall, so um zusammenarbeiten zu können. Um das allerdings zu tun und sich registrieren zu lassen bei dieser APPF-Behörde, muss ich ein Dokument unterschreiben, auf dem ich mich bekenne zu Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Respekt für Menschenrechte und so weiter und so weiter. So, und nun geht es genau darum, dass eben Teile von unserer ESN-Fraktion, von unserer ESN-Partei sich entgegen dieser sogenannten europäischen Grundwerte geäußert hätten, in Worten, Bildern oder Zeichen.
Erklären Sie doch uns zunächst nochmal, welche Parteien zur ESN überhaupt dazugehören.
Naja, wir haben bulgarische Parteien mit dabei, wir haben rumänische Parteien mit dabei, wir haben die Konfederatia in Polen mit dabei, wir haben das Forum für Demokratie in den Niederlanden mit dabei, wir haben Reconquête aus Frankreich mit dabei, mit Eric Zemmour, den Sie sicherlich auch kennen. Also wir sind eine kleine Fraktion in Brüssel, 27 Abgeordnete derzeit, aber wir sind die Fraktion im Europäischen Parlament, die mit dem größten Wachstum aller Fraktionen zu rechnen hat, sollte es, ja, wir wissen, Sie sind nur ein paar Jahre hin, aber wenn jetzt Wahlen wären, hätten wir das größte Wachstum zu verzeichnen im Europäischen Parlament in Brüssel, was in erster Linie natürlich darauf zurückzuführen ist, dass unsere Schwesterparteien genauso wie die AfD in ihren Heimatländern massiven Zuwachs zu verzeichnen haben.
Aber lassen Sie uns doch bitte noch mal über die Vorwürfe sprechen. Zahlreiche Vorwürfe, so habe ich es gelesen, richten sich an die bulgarische Partei Wiedergeburt, die besonders im Fokus steht. Konkret geht es da um antisemitische Äußerungen in sozialen Netzwerken. Wie beurteilen Sie so etwas? Ich meine, das sind ja nun politische Partner von Ihnen.
Das ist korrekt. Selbstverständlich sind es politische Partner von uns, ja. Aber genauso wie unsere bulgarische Schwesterpartei nicht in Mithaftung genommen werden kann für jede Aussage jedes einzelnen AfD-Mitgliedes und AfD-Abgeordneten in Deutschland. Und so scheint es ja hier zu sein. Wir arbeiten ja heute hier in einer ganz interessanten spekulativen Sphäre. Kann ich das auch nicht für meine bulgarischen Kollegen tun, respektive für diejenigen, die noch nicht einmal im Europäischen Parlament in Erscheinung treten, sondern eben nationale Abgeordnete oder was weiß ich, was in irgendeiner Form nationale Würdenträger sind. Das heißt, wir werden hier als AfD und auch all unsere anderen Schwesterparteien, wenn Sie so wollen, in Brüssel in Mithaft genommen für politische Entscheidungen oder politische Aussagen in Mitgliedsländern, für die wir nun wirklich überhaupt nichts können. Es ist uns schon organisatorisch doch gar nicht möglich, ständig jede Aussage zu überprüfen, die Mitglieder unserer Partnerparteien tun.
Gibt es denn auch Vorwürfe, die ganz konkret der AfD gemacht werden? Sind Sie da informiert?
Also, Frau Wunders, lassen wir uns was ganz Grundsätzliches klarstellen heute. Alles, was ich weiß, weiß ich aus der Gerüchteküche Brüssels und aus Zeitungsartikeln. Wir selber haben ja noch gar nichts bekommen, aber vielleicht wollen Sie zu dem Punkt später noch kommen. Aber konkret ist es natürlich so, dass ich über Dritte dann erfahren habe, dass man sich wohl auf ehemalige Urteile und die Verfassungsschutzüberwachung der AfD in Deutschland auch stützen möchte. Sie erinnern sich, das niemals bis jetzt nicht angesprochene Verbotsverfahren, der Extremismusverdacht etc. etc. Also all das, was damals noch unter unserer alten Justizministerin hier angestoßen worden ist in dem großen Verfassungsschutzgutachten, das scheint hier jetzt auch wieder eine Wiedergeburt zu erleben. Wir haben in Brüssel häufiger Zeiten von Zombies und das ist jetzt wieder so. Also diverse alte Gestalten und alte Argumente werden jetzt wieder hier aus ihren Gräbern entsteigen. Das werden wir die nächsten Monate sehen.
Diese EU-Aufsichtsbehörde, die die Belege gesammelt hat und die das Schreiben aufgesetzt hat, die gibt es ja erst seit 2016, also noch gar nicht so lange. Was ist denn das für eine Behörde und warum ist sie überhaupt gegründet worden?
Diese Behörde wurde 2016 gegründet, nachdem ursprünglich war die Überwachung der Stiftungen und der Parteien Aufgabe des Europäischen Parlamentes. Das heißt, wir hatten eine eigene Behörde innerhalb des Europäischen Parlamentes, die sich damit auseinandergesetzt hat. Nun hat man hier im positiven Befangenheit vermutet in Zukunft, also konkret auch in Richtung der EVP, der Europäischen Volkspartei, und hat also gesagt, man will hier eine Behörde schaffen außerhalb des Europäischen Parlamentes, um sich eben der Kontrolle der europäischen Parteien und der europäischen Stiftungen zu widmen. Das im Positiven. Im Negativen können Sie natürlich die Frage stellen, ob das nicht doch wieder einfach nur Ausfluss der Brüsseler Bürokratie ist. Ja, Bürokratietheorie, die Bürokratie hat immer die Tendenz, sich selber aufzublähen. Und das sehen wir hier eben jetzt auch wieder. Es wurden also zahlreiche neue Posten geschaffen, um zu schauen, ob die Parteien, die ja hier erheblich auch vom Steuergeld profitieren, am Schluss den entsprechenden Brüsseler Vorgaben entsprechen oder nicht.
Die ESN war ja vor kurzem erst in bemerkenswerten Schlagzeilen. Da stellte sich eben heraus, dass es zwischen eben dieser ESN und der EVP zu einer Kooperation bezüglich der Änderungen im Asylgesetz gekommen war. EVP, das sind die Christdemokraten in Europa, also auch CDU und CSU gehören dazu. Wie beurteilen Sie nun diese zeitliche Nähe dieser Ereignisse?
Das ist doch erstaunlich. Also auf der einen Seite ist man sich dann doch ganz nahe und merkt, dass man pragmatisch zusammenarbeiten muss, um zu einem bestimmten politischen Ergebnis im Brüsseler Moloch zu kommen, im Brüsseler Parlament. Aber dann merkt man doch wieder, dass Landtagswahlen vor der Tür stehen, besinnt sich eines Besseren und attackiert den Gegner hinterrücks mit den eigenen Leuten. Also man wurde hier sicherlich instrumentalisiert, ja. Und merkt jetzt, Mensch, es ist doch besser, jetzt der AfD doch wieder Knüppel zwischen die Beine zu werfen. So kommt es mir jedenfalls vor, dass wir auch missbraucht worden sind in dieser ganzen Geschichte, die ja, und das wissen Sie, Sie haben es ja auch schon öfter thematisiert, uns auch gar nicht weit genug gegangen ist.
Dazu muss man sagen, an der Spitze der EU-Kommission sitzt ja nun Ursula von der Leyen von der CDU. Sollte das Verfahren im Sinne der Aufsichtsbehörde entschieden werden, welche Auswirkungen hätte das denn dann auch für die AfD in Deutschland? Wie Sie erwähnten, in diesem Jahr finden richtungsentscheidende Landtagswahlen statt.
Naja, also konkret müssen wir mal schauen, ob wir als Partei gestrichen würden. Dann sprechen wir von ungefähr 2 Millionen Euro an ja, Geldern, die wir erhalten sollten im Jahre 2026 von Seiten der EU. Das heißt, das sind Gelder, die wir für die Öffentlichkeitsarbeit verwenden können, auch für Studien und dergleichen mehr. Es gibt aber mehr Sanktionsmechanismen, die man anwenden könnte im konkreten Fall, beispielsweise finanzielle Sanktionen im Sinne von Einschnitten, ja, keine kompletten Streichungen, aber doch Einschnitten oder der Ausschluss von weiterer Finanzierung für einen bestimmten Zeitraum, sagen wir die nächsten 5 bis 10 Jahre. Im Wesentlichen geht es meiner Ansicht nach aber darum, uns hier medial, Sie haben ja vielleicht gesehen, wir haben bis jetzt dieses Gutachten, diesen Brief gar nicht erhalten, ich meine, 300-seitige Dossier, was es ja sein soll, sondern es ging zunächst an die Medien. Uns also hier medial schon mal vorzuverurteilen, und deswegen glaube ich gar nicht, dass es in erster Linie um die finanziellen Konsequenzen geht, gar um die Streichung dieser Partei, sondern darum, Schlagzeilen gegen die AfD zu erzeugen.
Und das läuft, wie wir es ja auch schon beobachten konnten, ja schon durchaus erfolgreich in den Mainstream-Medien. Aber sollte es nun tatsächlich zu einem faktischen Verbot der ESN kommen, welche Folgen hätte das ganz konkret für die Arbeit der AfD im EU-Parlament? Wie würde die AfD dort weiterarbeiten?
Nun, für unsere Fraktionsarbeit hätte das keine Konsequenzen. Das bedeutet, wir könnten unsere Mitarbeiter halten. Ja, die Fraktion ist unabhängig von dieser Partei jetzt zunächst mal. Wir könnten unsere Mitarbeiter halten. Wir hätten nach wie vor ein persönliches Werbebudget jeder einzelne Abgeordnete. Wir wären weiterhin an den Ausschüssen. Wir könnten weiterhin vollumfänglich unserer legislativen Arbeit nachkommen.
Also das heißt, die ESN hat mit der eigentlichen Fraktionsarbeit gar nicht so viel zu tun. Können Sie
Nein,
das
die
uns
ESN
erklären?
dient, ja, die ESN dient eigentlich der internationalen Kooperation der Parteien. Das bedeutet auch im Hinblick auf kommende Wahlen beispielsweise, vielleicht erinnern Sie sich daran, wir hatten schon europäische Listen in der Schublade der Europäischen Kommission in der Vergangenheit, also das heißt gemeinsame europäische Parteien unter vollständiger Verdrängung der jeweiligen nationalen Partei, ja, was dann dazu geführt hätte, dass Sie, was weiß ich, Manfred Weber in Frankreich hätten wählen können oder damals sogar noch Marine Le Pen vielleicht in Deutschland, wäre vielleicht auch attraktiv gewesen für den einen oder anderen. Also es geht darum, quasi die Zusammenarbeit der Parteien zu vereinfachen. Es geht nicht so sehr um das Parlamentarische in dem Sinne. So, das heißt also, diese grundsätzliche Arbeit, der wir hier täglich nachkommen müssen, der können wir uns weiterhin stellen. Aber wie gesagt, die Zusammenarbeit der jeweiligen Parteien, also AfD mit Wiedergeburt beispielsweise, die würde doch deutlich erschwert. Ja, das ist der Fall. Aber ich sage mal, will ich mich deswegen zum Bückling für das System machen, indem ich gerne diese 2 Millionen Euro kassiere, dann aber sämtliche Kritik an der Europäischen Union einstelle? Ich glaube, diese Frage lässt sich relativ einfach beantworten.
Die Europapartei ESN, zu der auch die AfD gehört, soll nach dem Willen der EU-Aufsichtsbehörde ihren Status als politische Partei verlieren. Über die Hintergründe sprach ich mit Markus Buchheit, Europaabgeordneter der AfD in Brüssel. Herr Buchheit, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Frau Bunners. Tschüss.
Sie hören 1820, das abendliche Live-Journal im Kontrafunk. Und wir schauen in den Nahen Osten, wo die Lage seit gestern Abend wieder eskaliert. Erstmals seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe im April hat der Iran wieder Raketen auf Israel gefeuert. Israel reagierte daraufhin mit Angriffen auf iranische Ziele, obwohl US-Präsident Donald Trump dringend von solchen Vergeltungsschlägen abgeraten hat. Er hat davor gewarnt. Begründet hatte der Iran die neuen Angriffe mit israelischen Luftschlägen auf den Libanon. Und das überrascht. Man hatte ja ein erneutes Aufschaukeln unbedingt vermeiden wollen. Darüber spreche ich jetzt mit Pierre Heumann. Er ist unser Korrespondent in Israel. Herr Heumann, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch, Frau Brunos.
Die Lage im Nahen Osten ist fragil, sie ist kritisch. Warum hat Israel ausgerechnet jetzt den Libanon bombardiert?
Sehen Sie, seit Wochen ist der ganze Norden des Landes ist unter Dauerbeschuss der Hisbollah. Da fliegen Drohnen rüber, die Kinder gehen nicht in die Schule, weil die geschlossen sind aus Sicherheitsgründen. Die Familien sind unter traumatischen Ereignissen, da kommen Drohnen und machen die Gegend unsicher und gleichzeitig wächst der Druck innenpolitisch auf der Politik, auf Netanyahu, auf der Regierung, etwas dagegen zu unternehmen. Und so hat er offenbar beschlossen, dass er das Hisbollah-Hauptquartier in Beirut, in einem südlichen Vorort von Beirut, angreifen will. Ich glaube, das war nicht ein ernsthafter Versuch, militärisch gegen die Hisbollah vorzugehen, weil letztlich, wie man hört, hat er nicht viel getroffen. Das waren 2 oder 3 Räume im Hisbollah-Hauptquartier und es wurden keine Big Shots quasi ausgeschaltet. Das war also mehr ein symbolischer Akt, eben auch innenpolitisch motiviert und um den Bewohnern des Nordens zu zeigen, man tut etwas. Interessant daran ist, dass der Iran das als Angriff auf sich interpretiert hat. Das ist deshalb interessant, weil ja der Angriff nicht dem Iran galt, sondern der Hisbollah. Und die Hisbollah ist eben ein enger Verbündeter oder quasi profitiert von der Unterstützung des Iran, ist ein Stellvertreter des Iran und der Iran, der Teheran, hat diesen Angriff auf die Hisbollah als Angriff auf sich verstanden.
Nun schaut man international eben auch aufgrund dieser Verbindungen mit großer Sorge auf die Entwicklung. Und darauf würde ich gerne noch mal etwas genauer eingehen. Donald Trump hatte sich ja nun wirklich deutlich gegen erneute Angriffe, auch gegen Vergeltungsschläge ausgesprochen. Da gab es sogar ein Telefonat. Warum stellt sich Israels Ministerpräsident Netanyahu dennoch nun so deutlich gegen Trump? Welches Signal will er damit aussenden?
Also wenn ich ganz böse sein will, dann würde ich sagen, er will eben seinen Bürgern, seinen Wählern, will er zeigen, dass er einer ist, der auch dem US-Präsidenten Nein sagen kann. Das ist sehr wichtig, um das zu verstehen. Er hat frühere Wahlkämpfe, hat er sich mit 2 Eigenschaften profiliert. Die eine Eigenschaft war, ich bin Mr. Security, also bei mir wird nichts passieren, sicherheitsmäßig. Und das zweite Argument war eben, ich bin stark genug, um einem US-Präsidenten Nein sagen zu können. Und diese beiden Dinge muss man verstehen, um ihn zu verstehen, wie er jetzt reagiert. Man kann das gutheißen oder man kann das nicht gutheißen, aber er steht quasi unter Zugzwang, um zu beweisen, dass er eben Herr im Haus ist. Und das ist umso wichtiger, als Trump mehrmals gesagt hat, der Bibi muss halt schon das machen, was ich ihm auftrage, was ich ihm sage. Und dazu gehört eben auch, dass er sich ruhig verhält. Und dieses Ruhigverhalten, das war für Netanyahu angesichts der Lage im Norden des Landes nicht mehr akzeptabel.
Aber wie kommt das in der israelischen Bevölkerung an? Wie ist die Stimmung da gegenüber Netanyahu, aber auch gegenüber Trump?
Also gegenüber Netanyahu ist sie eigentlich negativ. Das ist einer der Gründe wahrscheinlich, warum er jetzt zu militärischen Mitteln gegriffen hat. Wieso ist sie negativ? Weil eben eine Mehrheit der Bevölkerung ihm vorwirft, dass er zu wenig unternimmt, dass er sich zu viel gefallen lässt von der Hisbollah. Das ist für ihn einige Monate vor den Wahlen ist das ein schlechtes Vorzeichen und deshalb will er jetzt eben beweisen, dass er eben doch der starke Mann ist, der dem US-Präsidenten Nein sagen kann.
Glauben Sie denn, dass Trump überhaupt noch auf Netanyahu einwirken kann? sollte?
Es ist eine Art Männerfreundschaft zwischen Netanyahu und Trump. Und die hat jetzt eine Krise. Vor wenigen Stunden haben die beiden offenbar wieder miteinander telefoniert. Man weiß nicht, was der Inhalt des Gesprächs war. Bei einem früheren Telefonat war das Klima sehr unhöflich, sagen wir jetzt mal. Da hat der Trump dem Netanyahu Vorwürfe gemacht. Was machst du? Bist du wahnsinnig? So in diesem Sinn. Was er jetzt gesagt hat, weiß ich nicht. Wird man vielleicht in ein paar Stunden wissen. Ich glaube, die beiden sind irgendwie aufeinander angewiesen. Der Netanyahu aus militärischen Gründen, aus diplomatischen Gründen. Und Trump braucht den Netanyahu eben auch als Verbündeter im Nahen Osten. Das ist eine Region, die sehr anfällig ist für Krisen.
Und die Lage ist ja deshalb auch so kritisch, weil auch andere Parteien, wie zum Beispiel die Houthi im Jemen oder irakische Milizen in den Konflikt eingreifen könnten oder es sogar schon getan haben. Die Houthi im Jemen beanspruchen ja einen Angriff, so mein aktueller Stand, auf Israel für sich. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie wird das jetzt da weitergehen?
Das ist im Moment schwierig zu sagen. Die Houthis haben in der Tat um 6 Uhr angegriffen und haben uns alle hier geweckt. Das war sehr unfreundlich, ein bisschen früh, würde ich sagen. Aber im Prinzip war das nicht unbedingt zu erwarten, weil beim letzten Schlagabtausch zwischen Teheran und Jerusalem haben sie sich still verhalten, wenigstens meistens. Das war eine Unterstützung für die Hisbollah, natürlich. Deshalb haben sie eingegriffen. Für Israel ist das eine ungemütliche Situation, weil sich neben Teheran und dem Libanon oder der Hisbollah im Libanon eine dritte Front auftut. Die irakischen Schiiten haben bisher meines Wissens noch nicht eingegriffen und nicht angegriffen, könnte aber passieren.
Sie drohen damit und Sie sagen das gerade so cool, so lässig. Boah, die haben leider ein bisschen früh angegriffen, das war jetzt unfreundlich. Aber Sie sind in Israel und ich möchte von Ihnen wissen, wie wirkt sich denn die neue Eskalation auch konkret auf das Leben, auf den Alltag der Menschen aus?
Also erstens gibt es keine Schulen heute und morgen, vielleicht auch übermorgen, aber das weiß man noch nicht. Einfach, weil man das nicht riskieren will, dass eine Rakete in einem vollen Klassenzimmer einschlägt. Das ist das eine. Das bedeutet auch, dass viele Eltern zu Hause bleiben müssen, weil man die Kinder nicht alleine zu Hause lassen kann. Das bedeutet, dass weniger Straßenverkehr ist. Die Geschäfte und alles ist eigentlich normal, aber größere Veranstaltungen werden in der Regel abgesagt, also Konzerte zum Beispiel, die im Offenen sind. Das sind alles Dinge, die man merkt. Man ist natürlich gespannt, man schaut immer. Also heute Morgen bin ich an ein Treffen gefahren mit dem Auto und da habe ich mich ertappt, wie ich ständig suche herauszufinden, wo ich mich jetzt im Fall der Fälle, wo ich jetzt da mich hinlegen könnte. Das muss man, wenn eine Rakete, ein Alarm kommt während der Autofahrt, dann muss man das Auto abstellen und dann herausgehen und auf Distanz zum Auto gehen und auf dem Boden liegen und die Hände über den Kopf legen, sodass man, wenn der Kopf geschützt ist, wenn ein Splitter vorbeifliegt.
Warum ausgerechnet aus dem Auto aussteigen? Ich stelle mir das ja unfassbar angespannt vor, die Situation.
Das ist es eigentlich, ja. Warum aus dem Auto aussteigen? Weil der Benzintank in der Regel voll ist oder halb voll und das könnte eine Explosion verursachen. Also man muss sich vom Auto entfernen. Ob das viel bringt oder weiß ich nicht, das ist sehr unangenehm. Ist das beim vorletzten Krieg, ist mir das so gegangen, da muss ich aussteigen ganz schnell und mich auf den Boden legen und dann kann man auch nicht nach oben schauen, um zu sehen, ob jetzt eine Rakete kommt oder nicht. Man muss sich auf das Gehör verlassen und das geht dann so schnell, dass man nicht reagieren kann. Also das sind alles Dinge, wenn man draußen ist, sollte man sich in der Nähe eines Schutzraumes aufhalten, damit man im Fall der Fälle eben Schutz suchen kann. Aber die Cafés sind voll, also die Leute sind sich das ja auch ein bisschen gewohnt, dass man da beschossen wird. Und das ist quasi, also Alltag ist es nicht, aber es ist eine Routine, die sich ein bisschen eingespielt hat. Wie gesagt, die Geschäfte sind offen. Ich habe nicht gesehen, dass da Hamsterkäufe stattfinden. Beim vorletzten Mal haben die Leute Wasser gehamstert, also 1,5 Liter Flaschen und wie in der Corona-Zeit auch Toilettenpapier. Keine Ahnung, warum das so beliebt ist in Krisenzeiten. Aber das ist also dieses Mal nicht der Fall. Ich glaube, man nimmt es ein bisschen lockerer. Vielleicht auch deshalb, weil man irgendwie der Meinung ist, das wird nicht lange dauern.
Glauben Sie das auch? Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, um die Konfliktparteien wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen? Oder ist das im Moment gar nicht abzusehen?
Also, wer verhandelt, sind ja die Amerikaner mit den Iranern. Und das ist ein Punkt, der den Israelis überhaupt nicht passt, weil sie sind bei diesen Verhandlungen nicht dabei. Das heißt, die Amerikaner sprechen mit den Iranern über ein Thema, das für Israel sicherheitspolitisch von extremer Bedeutung ist, von extremer Wichtigkeit. Und die Israelis haben die Befürchtung, also wenn ich sage die Israelis, eigentlich, ich meine jetzt die Regierung, hat die Befürchtung, dass Trump einen Deal macht mit den Iranern, der nicht den israelischen Interessen entspricht. Sprich, ein sehr vages Atomabkommen zum Beispiel, das den Iranern ermöglicht, weiterhin sich Atombomben zu beschaffen oder an Atombomben zu arbeiten, dass eben das Raketenprogramm nicht tangiert wird im Deal und dass die Iraner am Schluss sehr viel Geld bekommen von den Amerikanern, quasi als Wiederaufbauhilfe. Das ist das, was die Iraner fordern. Also das sind alles Dinge, die den Israelis oder der Regierung überhaupt nicht passen oder dass denen sogar, ich will sagen, unheimlich, dass der Trump mit den Revolutionsgarden letztlich verhandelt über ein Thema, das die Sicherheitsinteressen der Israelis sehr stark berührt, ohne dass sie ein Wort dazu zu sagen haben. Mehr als das, ohne dass sie informiert werden, wenigstens offiziell nicht, worüber gesprochen wird.
Die Lage im Nahen Osten ist erneut eskaliert. Unser Korrespondent in Israel, Pierre Heumann, über die Auslöser und über die möglichen Folgen. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung, für Ihre Schilderung und passen Sie auf sich auf.
Tue ich ja. Schönen Abend.
Sie hören Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Und genau deshalb schauen wir heute nach Dänemark. Dänemark hat kürzlich eine Kriminalstatistik veröffentlicht. Und die hat es in sich. Denn anders als in Deutschland, wo die Regierungsverantwortlichen um das Thema Ausländerkriminalität herumschwurbeln und alle möglichen Tricks und Kniffe anwenden, um diese kleinzureden, legt die zuständige dänische Behörde die ehrlichen Fakten auf den Tisch bzw. stellt sie frei zugänglich ins Netz. Der Statistiker Jonathan Pallesen hat die Zahlen der Erhebung ausgewertet und die bestätigen, bei bestimmten Straftaten sind Migranten deutlich überrepräsentiert. Und zwar schlimmer, als es viele geahnt haben. Darüber spreche ich jetzt mit Søren Lind Jensen. Er ist Däne, er ist Dozent und war viele Jahre lang Mitglied der Dänischen Volkspartei. Guten Abend, Herr Jensen.
Ja, guten Abend.
Herr Jensen, ich nehme mal ein Beispiel heraus. Im Vergleich zu Dänen werden entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil Somalier 27 Mal häufiger wegen versuchten Mordes verurteilt, 20 Mal häufiger wegen Vergewaltigung. Neben Menschen aus Somalia sind Syrer, Palästinenser, Afghanen und Nordafrikaner besonders überrepräsentiert. Wie wurden diese Zahlen in Dänemark aufgenommen?
Naja, also die jährlichen Veröffentlichungen zeigen ja nur, was alle wissen. Also wenn man nicht mehr ganz beim Sinnen ist oder in seinem eigenen wirklichkeitsfernen Paralleluniversum lebt, kann man die Zahlen als undifferenziert oder hassschürend ablehnen. Aber die meisten Dänen zucken die Achseln über die Kriminalitätsstatistiken. Denn die Zahlen sind ja alter Wein in neuen Schläuchen. Also deswegen erwarten die Mehrheit der Dänen dass eine Politik betrieben wird, die die Verhältnisse in diesem Bereich wenigstens nicht verschlimmert. Seit 2002 erfasst Dänemark Statistik, was dem Statistischen Bundesamt entspricht, spezifische, systematische Statistiken über Kriminalität verteilt auf ethnischer Herkunft. Diese Statistiken sind im Laufe der Jahre ausführlicher geworden. Auch die Kriminalitätsfrequenz eingebürgerter Ausländer, Erstgenerationseinwanderer und deren Nachwuchs verteilt auf ethnischer Herkunft ist aus den Statistiken ersichtlich. Also die norwegischen Behörden tun das Gleiche und hat es jahrelang getan, als es sich vor fast 20 Jahren herausstellte, dass fast alle Vergewaltigungsdelikte zwischen 2006 und 2008 in Oslo von muslimischen Männern begangen worden waren.
Das Interessante aber ist, solche Zahlen werden ganz besonders bei uns in Deutschland behutsam unter den Teppich gekehrt. Wie geht dagegen die sozialdemokratische dänische Regierung von Mette Frederiksen damit um?
Naja, in einer echten Demokratie mit Gewaltenteilung und einer freien, unabhängigen Presse müssen und sollen alle vorhandenen Daten veröffentlicht werden. Je mehr Transparenz, desto besser. Es gibt selbstverständliche Ausnahmen, also wie beispielsweise Verteidigung, nationale Sicherheit, Ermittlungen, Kriminalitätsbekämpfung. Aber die Faustregel ist Transparenz vor allem. Denn dadurch beugt man sowohl Mythenbildung als auch Machtvollkommenheit und Korruption vor und macht Seilschaften, Kameraderie, Kumpanei und Bonzekratie schwieriger. Naja, wie geht Mette Frederiksen mit den neulichen veröffentlichten Kriminalitätszahlen um? Ich glaube, dass sie nur zur Kenntnis genommen hat. Die drei anderen Parteien in der neuen Regierung, die verhältnismäßig migrationsfreundlich sind, bleiben wohl in ihren politischen Blasen. Das ist meine Einschätzung.
Bei den Wahlen im März hatten die Sozialdemokraten ja wirklich drastische Einbrüche verkraften müssen und eine neue dänische Regierung wurde immerhin nach dreimonatigen Verhandlungen erst letzte Woche gebildet. Ja. Wer ist denn da beteiligt und was kann man von ihr erwarten? Sie haben es gerade angesprochen, eher einen migrationsfreundlichen Kurs. Was erwartet Dänemark da?
Ja, also dass die Sozialdemokraten unter Mette Frederiksen herbe Verluste, 5,6 Prozentpunkte bei den Parlamentswahlen hinnehmen mussten, lag nicht an ihrer Ausländerpolitik, sondern an Frau Frederiksens autoritärem Führungsstil. Sie ist respektiert, aber nicht beliebt. Wahlanalytiker sagen auch einstimmig, dass die sozialdemokratische Wählerschaft besteht aus drei Teilen. Einem linksorientierten und ein großer Brocken. Dieses Teil hat die Sozialdemokratie an die Grünen und an die Linken verloren und dann einen traditionellen sozialdemokratischen Teil und einem eher rechtsgerichteten Teil. Die neue Mitte-Links-Regierung steht parlamentarisch schwach auf dem Feld. Aber letztes Mal, gerade nach den Wahlen, als Sie, Frau Bunners, mir die Frage stellte, ob die Parlamentswahl den Anti-Migrationskurs Dänemarks ändern würde, war meine Antwort deutlich, nämlich nein. Mette Frederiksen stellte mehrmals im Wahlkampf fest, dass die Sozialdemokraten die Ausländerpolitik bzw. die Immigrationspolitik nur zusammen mit den bürgerlichen Parteien betreiben und dass sie sich nicht von den linken Parteien in dieser Frage erpressen lässt. Und nichts deutet darauf hin, dass sie es ändern wird. Sie hat ja selber den Paradigmenwechsel der Sozialdemokraten 2016 veranstaltet, als sie den Vorsitz übernahm. Meine Einschätzung ist also, dass es keine große Änderung geben wird, obwohl die drei anderen Parteien im Regierungsbündnis entweder pro Migration oder relativ pro Migration sind. Man muss ja vor Augen haben, dass dass rund 66% der Abgeordneten im Parlament den jetzigen relativ strichten bzw. straffen Migrationskurs unterstützen. Leider muss man ja auch feststellen, dass weitere Verschärfungen der Ausländerpolitik jetzt nicht in Aussicht sind.
Wird denn die neue Politik oder wird die Politik der neuen Regierung, Sie sagen, so viel wird sich gerade im Migrationskurs nicht ändern, aber wird vielleicht auch gerade das Einfluss auf den politischen Kurs Europas haben? Dänemark hat ja weit größeren Einfluss, als man eigentlich von der Größe des Landes heraus erwarten könnte.
Ja, das ist richtig. Also schwierig zu sagen, aber ich finde eigentlich, dass das ist eigentlich eine schwierige Frage. Aber ich glaube, dass beispielsweise dass es Einfluss auf den Kurs von anderen Parteien in Europa haben wird. Also das Ergebnis der Wahl zeigt ja auch, dass die Leute immer noch einen Anti-Migrationskurs wollen. Und das wird sich kaum ändern. Ich glaube nicht, also beispielsweise, also meinen Sie, wie die Dänen die Migrationsdebatte jenseits der Grenze betrachten, oder?
Genau, das würde mich mal sehr interessieren. Wie blicken die Dänen eigentlich auf die Migrationssituation in Deutschland? Ich meine, das sind immerhin die direkten Nachbarn. Und wie blicken Sie in dieser Frage vielleicht auch nach Österreich und die Schweiz?
Naja, also die Ausländerpolitik Österreichs und der Schweiz spielen sowieso keine Rolle in den dänischen Medien. Aber über die liberale Migrationspolitik im Nachbarland Deutschland und ihre Konsequenzen werden oft berichtet. Aber die meisten Medienberichten lauten, dass deutsche Politiker wegen der verdammten 12 braunen Jahre nicht wagen, die Ausländerpolitik oder in der Ausländerpolitik hart durchzugreifen, was ja notwendig ist, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Das Ergebnis ist, dass die deutschen Mainstream-Politiker de facto handlungsgelähmt sind. Und der Aufstieg der AfD macht es ja nicht leichter. Aber die Analyse der bürgerlichen dänischen Medien ist, dass es so nicht weitergehen kann wie die letzten 20 Jahre in Deutschland, ja fast 30 Jahre. Die AfD liegt zurzeit bei rund 27% der Stimmen in den Umfragen. Und das bedeutet sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, dass natürliche politisch-ideologische Gegner zusammenfinden müssen, um die AfD von der Macht fernzuhalten. Das kann nicht so weitergehen. Und deswegen ist die Analyse von mehreren bürgerlichen Kommentatoren in den dänischen Medien, dass die Brandmauerpolitik gegenüber der AfD gescheitert ist und dass die CDU, CSU es erkennen muss und einen Annäherungskurs einleiten muss, sodass die AfD normalisiert und nicht mehr dämonisiert wird. Also man kann auf Dauer eine so große Partei von der Macht nicht ausschließen. Nur so, das ist die Analyse, können die Altparteien in Deutschland dem Fortschritt der AfD Einhalt gebieten. Ja, also in Dänemark hat dieser Prozess nur 6 Jahre gedauert, von 1995 bis 2001. In Schweden mehr als 30 Jahre bis 2022. In Deutschland dauert sie immer noch an. Aber Frankreich und Deutschland sind jetzt die einzigen Länder in Europa, wo die traditionellen bürgerlichen Parteien eine Zusammenarbeit mit der Nationalkonservativen ausschließen. Und sie werden dafür von den Wählern und Wählerinnen bestraft. Es ist nur, das ist meine Einschätzung, es ist nur eine Frage der Zeit. Dann müssen die französischen Bürgerlichen und die CSU in Deutschland erkennen, dass ihr Kurs falsch war.
Eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt könne die politische Psychologie Gesamtdeutschlands verändern. Das ist wohl wahr. Aber es hat eben Björn Höcke gesagt und deshalb ist der Aufschrei groß. Frank Wahrlich kommentiert die Hintergründe der gespielten Empörung.
Was immer ein Björn Höcke sagt, abgedruckt wird es zu einem Skandal oder zu einer Drohung. Die Mitgriffel des Verfassungsschutzes ordnen das als Verspottung der Demokratie ein und würdigen es entsprechend. Sie können nicht anders wie die fesche Lola mit den Strapsen. Es ist eben ihre Natur. Eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt könne die politische Psychologie Gesamtdeutschlands verändern, so Höcke. Wenn Höcke das feststellt, ist es etwas anderes, als wenn eine Kulturschnute, ein Journalist oder ein SPD-Politiker etwas so Selbstverständliches sagen würde. Einmal Drohung und ein andermal die Warnung vor der Machtübernahme und den Ausverkauf an Moskau. Dass gerade Altkanzler Schröder sich mit Putin besprochen hat und einige Talkshow-SPDler das begrüßen, hat damit nichts zu tun. Angst vor den Russen, das zieht immer. Angst vor der AfD auch, denken Sie. Unseren Demokraten wird vom Wähler das Wasser abgegraben, erst in den Umfragen, bald in der Wirklichkeit. In ihrer Unsicherheit flüchten sie sich in die Gefallsucht. Der Thüringer Ministerpräsident Vogt veröffentlicht gemeinsam mit seinem Kollegen und Parteifreund Schulz aus Sachsen-Anhalt einen Artikel, in dem er mehr deutsches Liedgut im Radio fordert. Wenn man sonst mit Deutschland, mit der Nation nichts mehr am Hut hat, sag es mit Musik. Vielleicht wählen deshalb so viele Bürger die AfD, weil zu wenig Vicky Leandros gespielt wird. Die AfD will mehr Deutschland, also sollen die Wähler mehr Deutsches auf die Ohren kriegen. Der Artikel der beiden Spitzenpolitiker war einfältig, ein surrealistischer Gedankenmatsch. Dem Thüringer Vogt ist von der Uni Chemnitz der Doktortitel aberkannt worden. Der Mann kennt sich offensichtlich mit Plagiaten aus. Der Artikel wurde mit tatkräftiger Hilfe der künstlichen Intelligenz verfasst. Den Journalisten, die den Beitrag ins Blatt hieften, ist das nicht aufgefallen oder es war ihnen egal. Was pfuschen diese Politiker noch zusammen? Eine Regierungserklärung? Eine Wahlkampagne? Ihr Leben? Das machen Sie ja wohl nicht zum ersten Mal, oder? Würde die KI befragt, die Computerstimme würde zum Rücktritt auffordern. Hat die künstliche Intelligenz auch geraten, das Hochamt der CDU, eine Präsidiumssitzung in Magdeburg kurz vor der Landtagswahl abzusagen? Dazu braucht es nicht die künstliche Intelligenz. Es reicht sich, ein Bild über das Ansehen der Regierung zu machen. Merz und Gesellen wirken toxisch auf die Bürger. Sie sind nicht präsentabel, Schwadronneure so glatt und charaktervoll wie ihre eigenen Avatare. Fakt ist, das lange vorbereitete Parteitreffen fällt aus. Begründung, der Kandidat Schulz müsse Wahlkampf machen, man wolle ihm nicht wertvolle Zeit wegnehmen, die Bürger zu überzeugen, ihr Kreuz bei der CDU zu machen. Fakt ist aber, die absehbare Niederlage soll mit dem Kandidaten alleine nach Hause gehen, nicht mit dem Kanzler, der nichts als die Wahrheit Fritz scheut die Öffentlichkeit. Er spricht vor Klakören, vor Parteifreunden, den Applaus verwechselt er mit Zustimmung. Seine Reden klingen wie von einer KI verfasst. Da hat sich die Merkel-Parole »Wir schaffen das« eingeschlichen. Nach Merz oder seiner KI schaffen wir alles, wenn wir zusammenstehen, uns unterhaken, nicht zweifeln, nach vorne blicken. Dass links vorbei ist, schreibt ihm die KI nicht mehr in den Text. Merz kann nur mit der SPD oder den Grünen, beide Parteien halten die Deutschen für einheitsbraun, also für so etwas Ähnliches wie Nazis. Ein neues Wahlvolk soll her und daran wird heftig gearbeitet. Der Bürgerwille sieht die AfD bei 30%. Derweil vermodert die Union hinter der Brandmauer. Der Begriff Reform hat, von Merz ausgesprochen, etwas Röchelndes. Da ertrinkt einer in seinem Wortmüll. In dieser Woche sitzen sie wieder beieinander. Die Parteien, die Gewerkschaften, die letzten Unternehmer. Im Vorfeld wird noch nicht einmal über den großen Wurf gesprochen. Merz weiß, dazu fehlt die Kraft, der politische Wille, das Konzept, das Durchsetzungsvermögen. Die politische Psychologie des Landes verändert sich. Da hat Höcke recht. Die künstliche Intelligenz im Kanzleramt hat das den Merzens und Klingbeils noch nicht gesagt, weil sie die KI nach deutschen Schlagern befragen, nicht nach der Verfasstheit des Landes, nach den Nöten der Bürger, nach den Notwendigkeiten. Noch 3 Monate bis zur Wahl in Sachsen-Anhalt.
Das war 1820, das abendliche Live-Journal im Kontrafunk. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Florian Machel. Kommen Sie weiterhin gut und gut informiert durch den Montagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Silke Bunners. Vielen Dank für Ihr Interesse.